Und ja, das ist ein sehr persönliches Thema, das einfach daraus kommt, dass ich auch das Leben eines gewissen Menschen studiert habe. Das habe ich überschrieben, sehr reißerisch, kein Zynismus bitte, wie man in der Gemeinde mitarbeiten kann, ohne den Verstand zu verlieren. Denn das ist durchaus möglich, manchmal den Verstand zu verlieren. Und ich habe einfach das Leben eines Menschen studiert in der Bibel, wo ich einfach auf dieses Thema kam und dachte, boah, da gibt es so viele Parallelen. Und es ist so leicht, sich selber dort wiederzufinden. Und ich wollte einfach mal Enttäuschungen von dieser Person mit euch durchgehen und einfach gucken, wie wir daraus lernen können für unser eigenes Leben in der Gemeinde. Und wenn ihr an Enttäuschungen im Dienst denkt und ganz viele Probleme, da könnt ihr nur an eine Person denken. Das ist die, die dort, die dort rechts sitzt, gleich im Bilde. Nee, das ist einmal zu weit. Da. Genau. Okay, man sieht es nicht sehr gut. Das ist Rembrandt, hat diese Person gemalt. Das ist der Apostel Paulus. Und ich habe früher an Paulus zuerst einmal gedacht, an Erfolg und Gemeinden hier und dort gegründet und alles funktioniert. Wenn man ein bisschen genauer hinsieht, dann sieht man auch, dass Paulus auch ganz viele andere Seiten kannte. Und die möchte ich mit euch heute zusammen mal durchgehen. Und zwar im 2. Timotheusbrief. Der 2. Timotheusbrief ist ein sehr, sehr persönlicher Brief. Wir lesen sehr wenig über Gemeinde allgemein. Und ganz viel erfahren wir über Paulus und über Timotheus. Und Paulus ist wieder in der Gefangenschaft. Ihr kennt ja so Briefe wie Epheser, Kolosser. Die sind im Gefängnis geschrieben worden. Und das war wahrscheinlich eine erste Gefangenschaft, weil hier Paulus schon ganz anders schreibt. Paulus schreibt hier, dass er kurz vor seinem Tod ist, wahrscheinlich. Lesen wir in Kapitel 4. Und er sieht schon so ein bisschen, dass es dem Ende zugeht und dass er nicht mehr aus der Gefangenschaft wahrscheinlich freikommt. Und schreibt diesen Brief als Ermutigung an Timotheus nochmal in seinem Dienst. Deswegen ist auch wohl der persönlichste Brief von Paulus. Ich denke, wir erfahren ein bisschen von seinen Schwierigkeiten auch. Und aus diesen Sachen, die er nennt, möchte ich einmal 6 Punkte rausgreifen, die auch uns es manchmal schwer machen in der Gemeinde. Aber wie gesagt, der Fokus soll auch darauf liegen, okay, wie gehen wir damit um? Und der erste Punkt ist gleich ein Klassiker, aber auch ein sehr schmerzhafter Klassiker, leider. Ich lese es einmal in 2. Timotheus 2, Vers 16 bis 18. Paulus schreibt an Timotheus: Lass dich nicht auf das leere Geschwätz gewisser Leute ein, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken und ihre Lehre wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Hymenäus und Philetus gehören auch zu ihnen. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Und damit zerstören sie bei manchen den Glauben. Ja, Irrlehre, das ist einer der Punkte, die wir vielleicht auch am ehesten uns den wir noch kennen, aus ganz vielen anderen Briefen auch. Es ändert nichts daran, dass es einfach ein großes Problem ist. Und gefühlt sind wir als Gemeinde ständig im Kampf mit irgendwelchen Irrlehren. Wieder irgendein neuer Trend aus irgendeinem anderen Land, der dann herkommt. Wieder alte Sachen, die schon tausende Jahre schwelen in der Kirche, brechen wieder auf. Und ich auch persönlich, ich kann mich in all diesen 6 Enttäuschungen, von denen wir reden, ich kann mich da wiederfinden. Ich kenne auch Leute, die waren treu im Dienst, treu im Glauben und über Monate setzten sie sich mit irgendeiner komischen Sonderlehre auseinander und trotz vielen Gesprächen und Ringen, einfach, dass sie dabei bleiben, wenden sie dem den Rücken zu und bekehren sich zu dieser Irrlehre. Und das ist wie ein Fuchs, ne? Diese Irrlehre ist wie so ein Fuchs, der so rumgeht und dann sich einzelne Gemeindemitglieder rausnimmt manchmal. Und das kann schwierig sein. Wir müssen ja uns ja vorstellen, das ist ja nicht, dass Paulus in diesen Menschen, oft sind die durch Paulus zum Glauben gekommen. Und Paulus selber hat in diese Menschen investiert und Hoffnung gesetzt. Und plötzlich ist es nicht nur so, dass sie sich abkehren von der wahren Lehre, sondern sie nehmen noch andere Leute mit. Und das kann zu schaffen machen. Wir gehen noch auf andere Punkte ein, das wird oft in der Bibel erwähnt, deswegen werde ich nicht so viel darauf eingehen. Der nächste Punkt ist in Kapitel 4, Vers 10. Da lesen wir, Denn Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen. Ihm war diese Welt lieber. Das sind zwei Verse, hinter denen ja, ganz viel steckt von dem, was wir nicht aus diesen zwei Versen rausnehmen können. Wir wissen, dass Demas ein Mitarbeiter von Paulus war. Wir werden später noch mehr davon lesen. Das ist eine ganze Liste von Mitarbeitern, die er aufzählt. Und hier lesen wir von Demas, der dem Glauben den Rücken gekehrt hat. Und das war nicht einfach ein Mitgläubiger, der irgendwie die Kirchenbank miteinander gedrückt hat. Das war ein Mitarbeiter von Paulus. Das war jemand, mit dem Paulus Gebete gesprochen hat und gerungen hat um die Rettung von Seelen. Und diese Person wendet Gott den Rücken zu, weil er die Welt lieb gewonnen hat. Deswegen habe ich auch dieses Bild von der Sandburg. Das ist für mich immer dieses Bild, wenn es darum geht, nur auf diese Welt beschränkt zu sein. Er sagt ja, ihm war diese Welt lieber. Und wenn wir viel auf diese Welt investieren, dann ist es, als würden wir Sandburgen bauen. Und die können ja schön sein, die können beeindruckend sein. Das Problem ist, wenn die Flut kommt, ist die Sandburg weg. Und deswegen würde man eigentlich sagen, ja, mit Sandburgen kann man vielleicht spielen, aber wenn du was bauen willst, dann musst du ja standfestes Material haben und nicht einfach nur Sandburgen bauen. Und was wir hier lesen, ist, Paulus sagt, boah, der ist wieder zurückgegangen, um Sandburgen zu bauen. Vielleicht macht er das ja gut, vielleicht sieht das ja auch schön aus, aber es ist eine Sandburg. Wenn das Gericht kommt, wenn der Tod kommt, dann ist das weg. Und dann war das alles, wofür er gelebt hat, war eine Sandburg, die bei der nächsten Flut weg ist. Und man spürt so ein bisschen den Schmerz raus, wo Paulus sich denkt, wir haben doch geistliche Gemeinschaft gehabt. Wir haben zusammen Gemeinde gebaut, Gebete gesprochen. Und das war für die Ewigkeit. Das war etwas, was bleibt. Aber Demas hat einfach gesagt, nein, ich werde wieder mich darauf beschränken, Sandburgen zu bauen. Und einfach als jemand, ich bin jetzt nicht unglaublich alt, aber ich habe schon leider einige Menschen auch erlebt, die diese Schritte gegangen sind, wo wir zusammen gebetet haben, gedient haben in der Gemeinde und die Personen haben sich von Gott abgewendet, teilweise auch sehr eng stehende Personen. Einfach nur das Wenige, was ich euch als Tipp mitgeben kann, ist, dass das ja auch uns persönlich oft sehr stark verletzt und wir uns persönlich angegriffen fühlen davon, wenn Leute Jesus den Rücken kehren. Und in dieser Situation ist es nicht hilfreich, aus Verletzung heraus der Person noch viele, ich weiß nicht, Ratschläge zu geben oder nochmal zurechtzuweisen und so weiter. Zurechtweisen, ne, ist es eines, aber dass man seine persönliche Verletzung, die man daraus trägt, nicht durch Wut ausdrückt und diese Person dann nur noch beleidigt. Es ist schwierig, weil das eine sehr, sehr schmerzhafte Sache ist, wenn sie passiert. Aber auch da lasst uns durch die Kraft des Heiligen Geistes versuchen, diese Person Jesus näher zu bringen. Auch da gibt es mehr zu sagen, was dann Leute, die viel mehr seelsorgerliche Erfahrung haben, besser sagen können. Aber ein Problem, das auch Paulus kannte, Menschen, mit denen er zusammen gedient hat, kehren Gott den Rücken zu. Es gibt auch Druck, nicht nur von innen, ja, das ist auch nicht nur das in der Gemeinde Problem, sondern auch von außen. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 14, lesen wir, Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan, der Herr wird ihm seine Untaten vergelten. Ja, Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Was dahinter steckt, wissen wir auch nicht. Wir wissen nichts über Alexander, was genau passiert ist. Aber das kommt dazu natürlich auch, wenn man seinen Dienst sowieso schon hat. Und dann ist aber im Leben gibt es noch andere Personen, die machen es einem nicht unbedingt einfacher, in der Gemeinde mitzuarbeiten und treu im Dienst zu bleiben. Weil das Böse, das uns angetan wird, das beschäftigt uns. Da können wir uns ja gar nicht entziehen. Was wir auf der Arbeit erleben oder in der Freizeit erleben, das wirkt sich auf unser ganzes Leben aus, natürlich. Und vor allem, wenn es Böses ist. Und hier sehen wir auch schon wieder einen Indiz, wie wir damit umgehen können. Paulus sagt, der Herr wird ihm seine Untaten vergelten. Und vergesst nicht, dass wir an einen Gott glauben, der gerecht ist und dass es Gerechtigkeit geben wird. Und das heißt nicht, dass wir jetzt auf Erden sagen, ja, wir lassen uns immer falsch behandeln und wir werden total passiv und gehen nicht vor Gericht und so weiter, nichts. Das glaube ich nicht. Wir lesen, die Propheten sie lieben Gerechtigkeit. Gott liebt Gerechtigkeit. Und wenn es irgendwie möglich ist, auf dieser Welt Gerechtigkeit zu schaffen, ist Gott 100% dabei. Das lesen wir in allen Propheten. Also auch für uns ist das eine wichtige Sache, dass wir da nicht zu passiv werden. Aber andererseits, was für Gerechtigkeit soll es bitte geben? Wie lange soll jemand im Gefängnis sitzen, um eine gewisse Schuld auszugleichen? Am Ende des Tages ist es ja unmöglich, den Schaden, der getätigt wurde, irgendwie auszugleichen. Und da glauben wir an einen Gott, der gerecht ist, an einen Richterstuhl, wo Gott Gerechtigkeit sprechen wird und wo Rache nicht mehr unsere Sache ist und Gerechtigkeit nicht mehr unsere Ziel zwanghaft. Wir müssen versuchen, auf dieser Welt alles komplett gerecht zu machen. Das wird uns kaputt machen. Aber wir glauben daran, dass Gott Gerechtigkeit sprechen wird. Und auch Paulus hat das einfach so sagen können. Der Herr wird seine Untaten vergelten. Paulus hatte keine Macht, dort irgendwas zu tun. Er war einfach unter der Gewalt von diesem Alexander. Der hat ihm Böses angetan. Paulus konnte nichts dagegen tun. Er sagt, ich werde nicht mich jetzt rächen oder sowas. Der Herr wird seine Untaten vergelten. Und auch da ist das für uns ein Muster, dass wir nicht vergessen, es gibt Gerechtigkeit. Und das ist eine gute Nachricht. Es ist eine schmerzhafte Nachricht, aber es ist auch eine gute Nachricht. Der nächste Punkt ist dann wieder etwas von innen. Das ist 2. Timotheus 1, Vers 15. Und das überliest man sehr, sehr schnell. Paulus schreibt, wie du weißt, haben sich alle in der Provinz Asia von mir abgewandt. Auch Phygelus und Hermogenes. Alle in der Provinz Asia haben sich von Paulus abgewandt. Was ist die Provinz Asia? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht hier. Was ist das heute, was wir da sehen auf der Karte? Welches Land ist das heute? Türkei, genau, ja, sehr gut. Das ist die Türkei und die Provinz Asia, die ist im Neuen Testament, wird sehr, sehr oft erwähnt. Das ist da, wo die 7 Sendschreiben sind, die 7 Gemeinden in der Offenbarung. Und das sind auch Gemeinden wie die Epheser und die Kolosser, die Paulus gegründet hat. Und wir haben den Epheserbrief, den Kolosserbrief, also Gemeinden, die sehr eng verbunden waren mit Paulus. Und Paulus schreibt, wie du weißt, haben sich alle in der Provinz Asia von mir abgewandt. Also alle in der Provinz Asia, alle diese Sendschreibengemeinden, Epheser, Kolosser, all die anderen Gemeinden, haben sich von Paulus abgewandt. Und man weiß nicht so genau, also wenn er sagt alle, ist das so, wenn wir sagen, alle Menschen in Paderborn sind so und so, ja, dass man ein bisschen verallgemeinert, natürlich sind nicht alle so, wahrscheinlich, also vielleicht gab es Ausnahmen von Menschen, die noch zu ihm gestanden haben, aber alle in der Provinz Asia haben sich von Paulus abgewandt. Und Paulus ist gerade in Rom im Gefängnis. Paulus ist kurz vor dem Ende seines Lebens wahrscheinlich und sieht das, was er über viele Jahre gesät hat in dieser Gemeinde, sieht er von sich wegschwimmen. Plötzlich all diese vielen Sorgen, die er hatte, die Jahre, die er in Ephesus verbracht hat, die Briefe, die er geschrieben hat, und die Leute wenden sich von ihm ab und er kann noch nicht mal etwas dagegen tun. Er sitzt in Rom. Das ist jetzt einfach so. Und vielleicht wird er das mit ins Grab nehmen. Aber er kann ja auch nichts ändern. Und man spürt den Schmerz noch mehr raus, wenn er halt diese beiden noch erwähnt, Phygelus und Hermogenes, wo er dann noch sagt, boah, ey, selbst die haben sich von mir abgewandt. Und das ist wie jetzt die Sonnenblumen hier, seht ihr, ne, dass die irgendwie nicht zur Sonne gucken. Und ich habe jetzt gelernt, dass Sonnenblumen, wenn sie in voller Blüte stehen, dann wenden die sich schon gar nicht mehr nach der Sonne. Das heißt, das Bild ist gar nicht so unnatürlich, weil die schauen immer nach Osten und beim Sonnenuntergang guckt dann immer die Sonne hinter den Sonnenblumen her. Aber so ein bisschen als Bild von Blumen, die eigentlich sich zur Sonne ausrichten sollten, aber sich dann irgendwie wegdrehen. Und ich kenne das auch. Ich kenne eine gesamte Gruppe von Menschen, von Christen, die einfach entschieden haben, mit mir keinen Kontakt mehr haben zu wollen, die auch mich nicht mehr gegrüßt haben. Und sehr schwierige Situationen herbeiführen, wenn man dann irgendwie in der gleichen Gruppe ist und die anderen wissen nichts von dem Konflikt und man will selber nicht schlecht über diese Menschen reden, aber gleichzeitig spüren die anderen, dass ja irgendein Konflikt da ist. Und man denkt sich, warum tun wir uns das gegenseitig an? Warum dieses Abwenden voneinander? warum werde ich jetzt plötzlich behandelt wie ein Aussätziger? Und wer braucht das? Und das ist hier bei Paulus natürlich nochmal eine Spur viel größer, ne? Ganz Provinz Asia. Aber wir lesen auch weiter, wie Paulus damit umgeht. Wir lesen weiter ab Vers 16. Nur Onesiphorus stand mir bei. Möge der Herr seiner Familie Barmherzigkeit schenken. Er hat mich oft ermutigt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Im Gegenteil, als er in Rom war, hat er so lange nach mir gesucht, bis er mich gefunden hatte. Der Herr möge ihm sein Erbarmen an jenem großen Tag schenken, an dem er vor dem Herrn stehen wird. Und was er in Ephesus für die Gemeinde getan hat, weißt du besser als ich. Kurz zum letzten Vers. Hier steht, was er in Ephesus für die Gemeinde getan hat. Das steht in eurer Übersetzung vielleicht anders drin. Es ist so ein bisschen unklar. Im Griechischen wird einfach nur gesagt, den Dienst, den Ephesus gemacht hat. Und war das jetzt der Dienst an Paulus oder der Dienst an der Gemeinde? Wir wissen es nicht genau, deswegen werde ich jetzt nicht zu viel darauf eingehen. Aber im Großen und Ganzen können wir sehen, was Paulus hier tut. In vier Versen erzählt er uns davon, in einem Vers, dass die gesamte Provinz Asia sich von ihm abgewendet hat und nichts mehr von ihm wissen will. Und in drei Versen berichtet er davon, wie begeistert er davon ist, dass diese eine Person ihm treu war. Und es steht nicht im ganzen Verhältnis. Ne? Ein Vers zu einer ganzen Region und aber drei Verse, wo er einfach sich an einer Person orientiert, die treu war. Diese eine Person, die ihn nicht im Stich gelassen hat. Ich denke aber auch, dass das für uns ein Muster ist. Es ist so leicht zu sagen, ey, die Christen oder diese Gemeinde oder auf diesem Schmerz zu verweilen, den wir spüren, wenn das geschieht. Aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, ja, aber Gott hat mir treue Menschen auch ins Leben gestellt. Diese eine Person, die war dabei, als es mir ganz schlecht ging. Als ich in Ketten war, war er da. In Rom hat er mich gesucht, bis er mich gefunden hat. Und was er in der Gemeinde getan hat, was er in Ephesus getan hat, das weißt du noch besser als ich. Und auch für uns die Ermutigung, ja, werden wir von ganzen Gruppen enttäuscht. Und es ist so leicht, sich nur darauf zu fokussieren. Ich denke, dass wir von Paulus eine Haltung lernen können, die sagt, das gibt es, aber es gibt auch das. Und darauf werde ich mich konzentrieren. Das kriegt drei Verse. Das kriegt nur ein Vers von meiner Aufmerksamkeit. Das Gute, was Gott mir in diesem Menschen getan hat, das verdient drei Verse. Und ja, ein weiterer Punkt. Gehen wir nochmal zurück, auch zu Demas. Ich habe ja gesagt, Demas war ein Mitarbeiter und das wissen wir, weil hier eine ganze Aufzählung kommt. In Kapitel 4, Vers 9 bis 11, da sagt Paulus zu Timotheus, beeile dich und komme so bald wie möglich zu mir, denn Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen. Ihm war diese Welt lieber. Crescens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist noch bei mir. Wenn du kommst, bring Markus mit, denn ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und ja, der Kernvers ist so ein bisschen Vers 11, nur Lukas ist noch bei mir. Wo er einfach sehen musste, dass er ein Mitarbeiterteam hatte von fähigen Menschen, mit denen er gemeinsam Dienst machen konnte, wo der Dienst voranging und urplötzlich verläuft sich das. Nicht immer ist es so dramatisch wie bei Demas, der die Welt lieb gewinnt und deswegen weggeht. Andere sind wahrscheinlich einfach zum Dienst weggegangen. Und in Vers 12 lesen wir sogar, Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Manche hat es selber noch weggeschickt. Aber auch das ist ein Fakt, der sehr schmerzhaft ist, dass einfach treue Mitarbeiter gehen und Lücken hinterlassen, die man nicht so schnell flicken kann. Und ich weiß nicht, wie das in eurer Gemeinde ist. In meiner Gemeinde haben wir das so oft erlebt, dass man schon manchmal müde wird und denkt, oh nein, nicht schon wieder. Und wieder eine treue Person weg, die den Dienst so gut verrichtet hat. Und das ist wie mit so einem Fluss, ja, oder so einem See, wo man Wasser rausschöpft und dann habt ihr noch so eine Pfütze und dann kommt wieder jemand an mit seinem Eimer und ihr denkt, ja, wir haben kein Wasser mehr zu geben. Was wollt ihr noch rausnehmen aus diesem See? Und auch das war Paulus nicht unbekannt. Und er sagt auch, ne, beeil dich, so schnell wie möglich zu mir zu kommen. Bring am besten noch Markus mit, weil er sieht, hier ist Not, hier kann man was machen. In Rom, er ist zwar in Gefangenschaft, aber hier geht was. Das ist die Hauptstadt des Römischen Reiches. Und er hat immer noch Visionen, er ist am Ende seines Dienstes. Und trotzdem hat er noch diese Energie zu sagen, ey, komm, hier geht noch was, bring noch wen mit, komm selber. Wir sind alle Mitarbeiter weg, hier brennt es, komm. Und er kennt den Schmerz, dass Mitarbeiter weggehen, aber er hat sich das bewahrt, dass er nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern weiter Feuer für den Dienst hat und sagt, ey, wir machen weiter. Hier, Timotheus, komm. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist auch wieder Kapitel 4, Vers 16 bis 17. Paulus schreibt, als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, stand mir niemand bei. Sie haben mich alle im Stich gelassen. Erstmal nur soweit. Wann er das erste Mal vor Gericht stand, was genau er hier meint, ist nicht unbedingt ganz klar. Ist aber auch kein Problem. Wir wissen, er stand öfter mal vor Gericht. Und Fakt ist, was er sagt, niemand stand mir bei. Sie haben mich alle im Stich gelassen. Und auch da, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kann auf jeden Fall von Situationen berichten, wo ich am meisten Unterstützung noch gebraucht hätte von der Gemeinde, von einzelnen Gläubigen. Und gerade in dem Moment war einfach mal niemand da. Und alle haben sich irgendwie verlaufen. Und man denkt sich, irgendwie ist doch Gemeinde dafür da, dass man einander unterstützt. Und dann gerade, wenn es einem besonders schlecht geht. Wie kommt es dann, dass gerade in dem Moment dann einfach niemand dort ist? Und das ist schmerzhaft. Paulus, das ist bewundernswert, wie er das weiter schreibt. Er sagt, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, sodass ich meinen Auftrag, allen Völkern seine Botschaft zu verkündigen, auch bei dieser Gelegenheit zu Ende führen konnte. Und so hat er mich noch einmal aus dem Rachen des Löwen gerettet. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Also normalerweise, wenn man sowas erlebt, ich weiß nicht, wie es euch geht, man spürt erstmal nur Schmerz. Und wenn man Schmerz spürt, oft reagiert man auch aus diesem Schmerz heraus. Ja, ich wurde im Stich gelassen, ich wende mich entweder ganz von diesen Menschen oder ich werde zynisch, ne? Der Titel der Predigt. Ich werde zynisch denken, ach, Gemeinde, das sind die, die einen im Stich lassen, wenn man es besonders nötig hätte eigentlich. Paulus sagt, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Und das ist so ein bisschen das, was wir von Jesus sehen, als er am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wo der Schmerz, den Jesus auch erfährt davon, dass auch er in den Stich gelassen wurde, aber auch, ne, dass Leute ihn umbringen wollen, sagt, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Und das ist nicht einfach. Und jeder, der verletzt wurde, weiß, wie schwer es ist, diese Verletzung aufzugeben und zu sagen, möge es ihnen nicht angerechnet werden. Paulus hat das irgendwie geschafft. Paulus konnte sehen, ja, eine andere Realität sehen, die es ihm möglich gemacht hat, das zu tun. Was werden wir gleich noch sehen? Und wenn ihr euch mal so überlegt, ne, wenn wir jetzt als Gemeinde, wir sind hier Menschen, wir verletzen uns gegenseitig, das passiert. Wenn jetzt jeder von uns, der verletzt wurde von jemandem anderen aus der Gemeinde, wenn wir diese Verletzung in uns halten und aus dieser Verletzung heraus leben und reagieren, dann ist es ja wie so ein Teufelskreis, wo ich dann aus meiner Verletzung heraus auch wieder weiter verletze. Und man fragt sich, wo soll das dann hingehen und wie soll das ein Ende haben? Und die Haltung, die Paulus hier an den Tag legt, möge es ihnen nicht angerechnet werden, das ist die Haltung, die das durchbricht, wo ein verletzter Mensch seine Verletzung nicht ignoriert. Er erwähnt es ja an Timotheus, sie haben mich alle im Stich gelassen. Er hätte es ja nicht erwähnen müssen, aber das war ihm auf dem Herzen, das wollte er Timotheus mitgeben, damit Timotheus es weiß. Alle haben mich im Stich gelassen, aber möge es ihr nicht angerechnet werden. Wo er diesen Teufelskreis durchbricht und Gottes Vergebung in Gemeinde spricht und in seinen Dienst spricht und es irgendwie wieder schafft, wahrscheinlich sogar später dann mit diesen Menschen irgendwie wieder zusammen Dienst zu machen und es auszuhalten, einfach in der gleichen Gemeinde zu sein. Und das ist ein Vorbild, glaube ich, auch für uns. Wie können wir also mit diesen Enttäuschungen umgehen? Wir haben ein bisschen schon was gesehen von Paulus, was hilft, mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Und die erste Erkenntnis, einfach nur, nehmt diesen Fakt an, das passiert. Das passiert unter Christen, das passiert in Gemeinde. Das war in der absolut ersten Gemeinde so, Das war bei Paulus in seinem Dienst so. Paulus, dieser erfolgreiche Diener, hat unglaublich viel Enttäuschung erlebt und das auch viel von Christen. Und wenn wir einfach mal weiterdenken, das war nicht nur bei Paulus so, das war bei Jesus so. Das waren genau die gleichen Punkte. Wo waren die ganzen Jünger? Wo war Petrus, der sagt, ich gehe für dich bis in den Tod, als Jesus dann abgeführt wurde? Die sind alle weggegangen. Da war keiner mehr da. Jesus kennt es, dass sich jemand aus seinem engsten Kreis, aus den 12, Judas, sich gegen ihn wendet und nicht nur einfach jetzt die Welt lieb gewonnen hat, sondern Jesus ausliefert, verrät komplett. Und das hat Jesus erlebt, sowas hat Jesus erlebt, sowas hat Paulus erlebt, sowas hat meine Gemeinde erlebt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sowas hier passiert, weil das passiert. Und einfach nur diesen Fakt anzunehmen, ist manchmal schon hilfreich. Ich weiß noch, als Kind, wenn meine Eltern gesagt haben, räum mal mit die Spülmaschine aus. Oh nein, ich habe keine Lust und weiß ich was. Und meine Eltern haben einfach gesagt, du fragst nicht, ob du Lust hast zum Spülmaschine auszuräumen. Das muss gemacht werden, das ist Teil vom Leben. Akzeptiere das einfach und mach weiter. Und es hat nicht gut funktioniert als Kind. Aber inzwischen weiß ich, das ist so. Die Spülmaschine ist fertig, die muss ausgeräumt werden. Das ist Teil des Lebens. Und leider ist es ein Teil, aber es ist ein Teil, dass sowas in Gemeinden passiert. Enttäuschungen werden passieren. Und man kann jetzt sich ärgern darüber, und warum ist das so? Und wie können wir das erklären? Und so weiter. Aber am Ende des Tages, das passiert. Müssen wir einfach hinnehmen. Und die Frage ist, sind wir bereit, darauf einzugehen? Und warum sollten wir überhaupt bereit dazu sein? In Kapitel 2, Vers 10 sagt er, deshalb ertrage ich das alles für die, die Gott erwählt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Wenn wir diese Enttäuschungen und Verletzungen erleben, dann gucken wir ganz viel auf uns und auf unseren Schmerz. Und was wir auch tun, ist ganz viel links und rechts zu gucken. Ja, oh, was macht denn die Person? Was macht die Person? Die Person hat das gesagt. Und wir schauen ganz viel auf uns und auf andere Menschen. Und was uns rettet, ist der Blick auf Jesus, wo er sagt, ich möchte, dass Sie, diese Menschen hier, die Rettung von Jesus erfahren. Und den Blick von sich wegzunehmen, von den Schmerzen, denen einem zugefügt wird, wegzunehmen, zu sagen, ich schaue auf Jesus. Jesus hat einen Plan für diese Menschen. Jesus liebt diese Menschen. Jesus ist für sie gestorben. Und ich ertrage das alles, damit diese Menschen Jesus nahe kommen. Hier muss man auch fairerweise sagen, hier redet er sogar noch von seiner Gefängnisstrafe und von den Ketten und so weiter. Darauf bin ich ja jetzt gar nicht eingegangen. Das ist ja nochmal etwas, was die meisten von uns nicht erlebt haben bisher. Und trotzdem, wie viel mehr gilt es auch für die Enttäuschung, die ich aufgelistet habe. Und auch mit dem Tipp an Timotheus, wo er sagt, ich habe mir den falschen Vers hier aufgeschrieben, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Das ist Vers 8, nicht Vers 7. Ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Und ich glaube, auch da wieder, wenn wir so viel auf Menschen schauen und auf was menschlich so passiert, dann verlieren wir unseren eigenen Blick für Jesus Christus. Und warum sind wir damals zum Glauben gekommen? War es, weil wir Menschen so toll finden? Oder war es, weil jemand uns von Jesus Christus erzählt hat und wir uns für Jesus Christus entschieden haben? Und er sagte, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Und wenn wir das zusammen mit dem ersten Punkt nehmen, dann sehen wir, ich schaue zuallererst auf mein eigenes Leben und auf meine eigene Beziehung zu Jesus. Und ich pflege diese Beziehung und ich lege Wert darauf, dass ich da viel Zeit rein investiere. Und es ist ja schon schwer genug, selber zu stehen, geschweige denn noch andere mitzunehmen. Und deswegen geht meine Energie da rein, dass ich meine eigene Beziehung zu Jesus in Ordnung bringe. Und wenn dann Probleme auftauchen, dann ertrage ich das, weil ich möchte, dass Leute Jesus Christus nahe kommen. Und in der Gemeinde sind es vielleicht, denkt ihr vielleicht, ja, aber eigentlich müssen wir doch mit der Welt kämpfen. Die müssen Jesus Christus kennenlernen. Aber es ist ja auch ein Wert, wenn Leute überhaupt dabei bleiben und Schritte gehen im Glauben. Und auch das ist ein Ziel, das wir haben sollten, zu sagen, auch Menschen verletzen mich und trotzdem sollen sie ja im Glauben weiterkommen. Und diese Perspektive will ich haben. Die Perspektive, die Jesus hat auf diese Menschen. Und ein letzter Punkt noch, den ich denke, den wir anwenden können. Am Ende verantworten wir unser eigenes Leben vor Gott. Nur das eigene Leben. Wie gesagt, Paulus ist schon kurz vor dem Ende seines Dienstes und Lebens wahrscheinlich. Ich lese von Vers 6, Kapitel 4. Er sagt, für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen, denn mein Leben wird bereits wie ein Trankopfer ausgegossen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft und habe das Ziel erreicht. Den Glauben habe ich unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Der Ehrenkranz liegt für mich bereit. Ich habe den guten Kampf gekämpft und habe das Ziel erreicht. Das kann er sagen, trotz all den Enttäuschungen. Und er kann sich daran freuen. Warum? Weil am Ende des Tages er nicht euer Leben verantwortet und Paulus hat auch nicht mein Leben verantwortet. Alles, was Paulus tun konnte, war sein Leben zu verantworten und sein Leben in Verantwortung von Gott zu leben. Und Gott würde nicht fragen, Paulus, was war denn damals mit Demas? Was hast du da eigentlich gemacht? Demas hat eine eigene Entscheidung getroffen. Paulus hat das nicht gemacht für Demas. Demas hat die Entscheidung getroffen. Gott wird Paulus fragen, Paulus, was hast du eigentlich gemacht? Und Paulus wird lächeln und sagen, ey, du hast mir Talente gegeben, ja, das Gleichnis von den Talenten. Ich habe dir eingesetzt. Ich freue mich drauf, jetzt in Ewigkeit dich zu sehen und dich zu schauen und Zeit mit dir zu verbringen. Der Ehrenkranz liegt für mich bereit. Ich habe den Glauben unversehrt bewahrt. Und er freut sich schon richtig auf, ja, er kann es mit Freude sagen, am Ende seines Dienstes, ey, den Teil, den Gott mir gegeben hat, den habe ich bewahrt. Und auch da ist dann halt oft die Gefahr, wenn wir Enttäuschungen erleben, auch vor allem von Christen dann, dass wir ganz viel auf die anderen schauen und was sie wahrscheinlich so vor Gott zu verantworten haben und was sie alles falsch gemacht haben und wie ungerecht das doch ist. Aber was denkt ihr denn, was Gott euch fragen wird am Ende des Tages? Wird Gott euch fragen, du, was hat denn dein Sitznachbar eigentlich gemacht? Wie hat denn er sein Leben gelebt? War das okay? Nein, Gott wird mit euch nicht über eure Nachbarn sprechen, Familienangehörigen, Pastoren. Gott wird mit euch über euer eigenes Leben sprechen. Und es ist doch schön, wenn man dann sagen kann, Gott, ey, ich habe mein Bestes gegeben, das weißt du genau, du kennst mein Herz. Ich habe in Verantwortung vor dir gelebt, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe die Talente, die du mir gegeben hast, angewendet und das auch durch schwere Zeiten hindurch. Ich habe Enttäuschungen erlebt, ich war im Gefängnis, wie Paulus es jetzt sagen würde. Und es konnte mich nicht davon abbringen, den Weg mit dir zu gehen und diese Talente einzusetzen. Und ich freue mich jetzt darauf, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und das ist das, was wir bei Paulus sehen. Und es ist einfach, ehrlich gesagt, echt schön, wenn man diesen Brief liest. All diese Enttäuschungen, die ich aufgezählt habe, die kann man schnell überlesen, weil der Brief so positiv ist. Paulus ist am Ende seines Lebens. Viele von diesen Dingen wird er nie wieder korrigieren können. Aber das ist so ein positiver Brief. Ihr müsst ihn mal zu Hause lesen, wenn ihr die Zeit habt. Auf YouTube kann man, glaube ich, in 15 Minuten den anhören. Es ist nicht viel Zeit. Einfach mal im Auto schnell angeschaltet. Und Paulus hat es geschafft, trotz dieser Enttäuschungen, diese Leidenschaft für den Dienst zu bewahren. Diese Leidenschaft, wo er noch im Gefängnis sitzt, zum Ende seines Lebens und sagt, ey, bring noch den mit, hier ist noch so viel zu tun. Paulus konnte sagen, die Provinz Asia hat sich von mir abgewendet, aber das andere im Stich lassen, Gott rechne es ihnen nicht an. Und Paulus konnte diese Leidenschaft, die er für den Dienst hatte, nur bewahren, weil er die Leidenschaft für Jesus nicht verloren hatte. Weil auch Timotheus sagen konnte, richte deinen Blick immer wieder auf Jesus aus. Menschen werden dich enttäuschen. Das war bei Jesus so, das war bei Paulus so, das ist bei uns heute so. Nehmt es einfach hin, das passiert. Aber richte deinen Blick immer wieder auf Jesus und auf deine Verantwortung vor Jesus. Und lebe dein Leben in deiner Verantwortung vor Jesus. Und dann haben wir die Kraft, nicht zynisch zu werden im Gemeindedienst, dann haben wir die Kraft, auch mit Enttäuschungen umzugehen. Amen.